am Ende dieser Predigtreihe näher. Es geht ja darum, Gott in Anbetung und in Lobpreis näher zu kommen. Wir hatten eine sehr eindrückliche Predigt von dem Lobpreispastor aus Wuppertal, von Sammy, der hier uns vor Augen gemalt hat, wenn wir es nicht tun, wer soll es denn dann tun? Hat das sehr bildlich uns vor Augen geführt. Dann haben Jürgen und Alex mit Texten aus dem Alten Testament uns deutlich gemacht, dass Lobpreis eine Standortbestimmung ist, wo wir uns selbst vor Gott positionieren. In der letzten Woche war die Taufe. Und da habe ich versucht deutlich zu machen, dass das Lob dort beginnt, wo uns klar wird, dass Jesus sich uns an die Seite stellt, wo Jesus sich in die Taufe, die ein Gericht darstellt bei Johannes, wo erst deutlich wird. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden innerhalb dieser Predigtreihe, dass Lobpreis und Anbetung in erster Linie ein Ausdruck deines Herzens ist, nicht eine äußere Form. Alex hat zum Beispiel uns daran erinnert, dass das Volk Israel versucht hat, nur dass sie die Bundeslade dabei hatten, dass sie dachten, ja, da haben wir jetzt unser Maskottchen dabei. Und Gott hat es nicht gelingen lassen im Krieg. Und dann haben sie die Bundeslade da stehen lassen. Und sie ist da in Vergessenheit geraten, weil ihr Herz nicht dabei war. Deswegen geht es nicht darum, dass Lobpreis so eine Art charismatisches Maskottchen ist, mit dem wir uns hier so ein bisschen warm singen für die Predigt, so der Climax in einem Gottesdienst, die Predigt. Nein, Lobpreis geht darum, dass wir als Gemeinde unsere Herzen Gott hinhalten, dass wir Gott groß machen und dass er verherrlicht wird. Das ist auch kein leeres Ritual in einem pfingstlichen Gottesdienst. Wir glauben, dass Lobpreis, so wie im Volk Israel, wenn wir mit Herzen dabei sind, dass es etwas ist, wo Gott sich offenbart. Wenn nämlich das Volk Gottes im Lobpreis unterwegs war, in der Anbetung unterwegs war, mit dem Herzen dabei war, hat Gott angefangen einzugreifen. An vielen Stellen. Als erstes gingen die Musiker vor. Als erstes gingen die Lobpreiser voran in die Schlacht. Als erstes sind die Musiker um Jericho herumgelaufen. Nicht die Leute mit den besten Waffen, nicht die Leute mit den größten Kanonen oder was weiß ich, was man da so, Kanonen noch nicht, ja, ich weiß. Das war später. Ich bin da nicht so gut. Katapult, genau, das meinte ich. Ja, mit Schwarzpulver. Nein, auch nicht. Aber wo Lobpreis von Herzen passiert, da fängt Gott an einzugreifen. Darum sollte es gehen. Und das muss also nicht in einer bestimmten musikalischen Form sein. Wir einigen uns hier in unserem Gottesdienst auf Lieder, auf Worte, die unserer Kultur und zu unserer Sprache passen. Aber in erster Linie bedeutet Anbetung, Gott zu lieben. Das Allerwichtigste im Leben eines Christen, und ich weiß, es ist eine Herausforderung, die Liebe zu Gott einen Ausdruck zu verleihen. Darum geht es. Und heute möchte ich mit euch über das Thema nachdenken, Anbetung von den Weisen lernen. Von den Weisen aus dem Morgenland. Das ist ja wie in dieser Predigtreihe, die eine ganze Einladung sein soll, Gott von Herzen zu lieben. Und da habe ich auch den einen oder anderen Satz im Ohr von dem einen oder anderen, der sagt, ja, das ist aber nichts für mich, Lobpreis. Ich höre lieber auf das Wort. Das ist meine Antwort. Ja, das ist auch gut und wichtig. Aber die erste Priorität in unserem Gottesdienst ist es, Gott gemeinsam anzubeten. Seine Gegenwart gemeinsam zu erleben, darauf kommt es an. Seine Gegenwart zu erleben, ihn zuerst zu lieben. Gott ist gewissermaßen der Kuchen. Die Predigt ist nur die Sahne obendrauf. Gottes Gegenwart ist das Wichtigste, warum wir uns überhaupt treffen. Einen frommen Vortrag zu halten, das ist nett. Da wird auch nicht immer jeder mit mir übereinstimmen, ist ja klar. Wenn ich jetzt was sage, dann sind 250 Leute da, 250 Meinungen. Völlig normal. Aber Gottes Gegenwart, darauf kommt es an, dass wir das gemeinsam erleben. Ihn lieben ist nicht einfach Gefühlsduselei. Es ist auch nicht so, dass es nur auf deine Emotionen ankommt. Gefühle sind schön und gut. Ich sage immer, Gefühle sind schöne Begleiter, aber ganz schlechte Ratgeber. Wir wollen Gott nämlich von ganzem Herzen anbeten. Und da gehören auch dein Wille mit dazu, da gehört dein Verstand mit dazu, da gehört deine ganze innere Ausrichtung mit dazu, wenn wir dieses hebräische Denken im Kopf haben. Wir sollen Gott von ganzem Herzen anbeten und ihn lieben. Und ich will heute noch einmal auf diese besondere Gruppe von Menschen schauen, die in der Advents- und Weihnachtszeit eine besondere Rolle spielen, die in ihrer Art und Weise für uns ein großes Vorbild sein können. Ausgehend von der letzten Predigt am Sonntag, wo ich uns eingeladen habe, mal diesen Matthäus-Text aus der Perspektive von Judenchristen zu mir anzuschauen, habe ich dann gedacht, da kann man ja mal weiterdenken. Die haben nämlich vorher etwas von den Weisen aus dem Morgenland gehört. Was können wir von den Weisen aus dem Morgenland lernen? Ich habe mir die Frage gestellt, wie wäre es, wenn wir als Gemeinde diese Magier aus dem Morgenland als Vorbild nehmen? Wie würde sich die Atmosphäre in unseren Gottesdiensten danach weiter verändern? Es ist ja so, wenn Gottes Gegenwart erlebbar wird, wenn Gott sich in unserer Gemeinschaft wohlfühlt, dann werden wir diejenigen sein, die auch etwas davon haben, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn du jetzt an Weihnachten denkst. Du hast Geschenke gekauft und wenn du deine Geschenke loswirst und siehst, wie die Freude in deinem Gegenüber da ist, dann freust du dich auch. So stelle ich mir das vor. Wenn wir Gott anbeten, wir dürfen etwas von seiner Freude wahrnehmen. Gott freut sich über seine Kinder. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Deswegen ist Freude im Lobpreis das natürliche Empfinden. Und bitte nicht in dieser Kosten-Nutzen-Kategorie denken, ich muss dem Herrn jetzt eine Viertelstunde Freude geben, dann habe ich auch eine Stunde Freude oder sowas. Also sowas gibt es bei Christen ja manchmal auch. Ich habe meinen Zehnten gegeben und dann kriege ich vom Herrn noch viel mehr. So, in diesen Kategorien wollte ich jetzt einfach mal vorsichtshalber sagen, denke ich jetzt nicht. Als wir diese Predigtreihe vorbereitet haben, haben Jürgen und ich zusammen mit Indra, unserer Lobpreisleiterin, diese Predigtreihe vorbereitet. Und Indra hat uns an etwas erinnert, was mir gar nicht mehr im Kopf war. Das war sehr kostbar und zwar eine Prophetie von Ingolf Elzel, der vor ungefähr 3 Jahren hier in dieser Gemeinde war. Ingolf Elzel ist der Präses unseres Gemeindebundes gewesen, hat auch hier schon mehrfach gesprochen und hat eine sehr starke prophetische Gabe. Das heißt, Gott spricht teilweise sehr klar durch ihn in bestimmte Situationen hinein. Und er sagte im Januar 2016, am Ende seiner Predigt im Januar, im Übrigen seid ihr wirklich eine Gemeinde mit Potenzial. Wenn ihr den Heiligen Geist persönlich mehr und mehr Raum gebt, die Stadt wird sich noch wundern. Wenn ihr zusammenhaltet, einander ermutigt und stärkt im Geiste Christi, keine Hindernisse kann ich sehen. Wände müssen fallen, Durchbrüche geschehen, weil der Geist des Lobpreises euer Geheimnis ist. Und ich dachte, danke Indra, dass du mich da nochmal dran erinnert hast. Das war ganz wichtig in der Vorbereitung für diese Predigtreihe. Das ist eine geistliche Verheißung. Das heißt also, so ähnlich, wenn du nach Hause kommst und das riecht schon wunderbar. Du denkst, Alter, hier gibt es gleich richtig gutes Essen. Du kommst nach Hause, machst die Tür auf. Boah, Wahnsinn, hat meine Frau was Tolles gekocht. Oder dein Mann. Ich kann das auch. Zwar nicht gut, aber meine Frau freut sich manchmal auch, wenn ich was mache. Ich wollte jetzt nicht in klassischen Rollenbildern denken. Wir sind ja schon einen Schritt weiter. Aber das ist wie eine Verheißung. Da ist etwas in der Luft. Wenn Gott spricht, dann dürfen wir uns schon darauf freuen, das wird passieren, wenn wir uns entsprechend verhalten. Wenn ich die Tür natürlich zumache und sage, ja, ich will jetzt nichts Tolles essen, dann ist es Feierabend. Wenn wir diese Verheißung aber ernst nehmen, Gott spricht uns als Gemeinde das zu. Wenn wir uns im Lobpreis eins machen, wenn wir Gott erheben, kann es sein, dass Gott anfängt, Dinge in unserer Stadt zu tun? Kann es sein, dass Gott Dinge tut in unserer Gemeinde? Dass wir seine Gegenwart noch stärker erleben? Dass Leute hier reinkommen und sagen, ihr seid schon ein komischer Haufen, aber irgendwie ist Gott da. Das war im Korintherbrief auch schon so. Da kommen die Leute von draußen rein und sagen, Gott ist in eurer Mitte. Wie cool wäre das, wenn wir das hier immer mehr erleben. Das ist unser Ziel, das ist unser Herzensanliegen. Gottes Gegenwart zu erleben. Darum soll es gehen. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigt einfach noch mehr Hunger nach Gott haben, dass diese Predigtreihe dazu dient, dass wir uns nach Gott ausstrecken. Wir wollen Gott gemeinsam begegnen. Wir wollen Gott lieben. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Lasst uns jetzt mal in diesen Predigttext einsteigen aus Matthäus 2. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Da. Ich gucke jetzt dahin. Ich hatte mir das vorsichtshalber hier noch reingeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, ob unser neuer Beamer das schon alles auf die Kette kriegt. Jetzt machen wir das mal so weiter, dann kann ich auch ordentlich mitlesen. Siehe, da kamen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Jetzt sprachen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Jetzt kommt eine längere Geschichte, wie Herodes dann feuchte Hände kriegt und das Kind umbringen will. Das lasse ich jetzt mal weg. Wir machen einen Sprung zu Vers 9. Als sie, also die Könige aus dem Morgenland, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. So. Über diesen Text möchte ich mit euch heute ein bisschen nachdenken. Von diesen Weisen aus dem Morgenland, diesen Magier. Ich habe einen Text gelesen von Rainer Harter. Das ist der Leiter von dem Gebetshaus Freiburg. In seinem Buch Brannte nicht unser Herz berichtet er von jungen Menschen, von denen zum Beispiel einer Yannick hieß. Yannick war obdachlos gewesen, streifte suchend durch die Städte und schließlich irgendwann konvertierte er zum Islam, kam in Kontakt zum IS und hat im Mai 2015 sich einen Sprengstoffgürtel umgebunden und mit einem Lastwagen mit 1,5 Tonnen TNT ist er in einen Kontrollpunkt der irakischen Armee gefahren und hat sich das Leben genommen. 700 Menschen aus Deutschland sind in diese Gebiete gereist. Und Rainer Harter fragt dann, was wäre gewesen, wenn Yannick Ihnen oder mir begegnet wäre? Hätte er in unseren Augen Worte und Taten einer Leidenschaft gesehen, gehört und gefunden, die ihn zu einem Leben ermutigt hätten, ein Revolutionär der Liebe Gottes zu werden? Das war so seine Kernfrage. Wenn dieser Yannick mit uns in Kontakt gekommen wäre, hätte er die Leidenschaft erlebt, die ihn zu einem brennenden, leidenschaftlichen Nachfolger Jesus gemacht hätten. Und dann berichtet er von einem Extremsportler, Dean Potter. Der macht so wahnsinnige Sachen, Base Jump Wingsuit. Habt ihr das mal gesehen? Die haben so ein Flügel, Klamotten ziehen die sich an, also haben die irgendwie so, und dann springen die eben von einer hohen Klippe runter und düsen damit durch die Luft und an Wänden lang und an Felswänden lang und so weiter. Und dieser Dean Potter, der hat am 16. Mai 2015 im Yosemite Nationalpark so einen Jump versucht, wo er durch so eine Felssparte durchfliegen wollte. Es hat leider nicht geklappt. Beim Aufprall war er sofort tot. Ein junger Mann. Rainer Harter fragt dann, und fasst zusammen, es ist ein Spiel mit dem Tod, aber sie lieben es. Sie riskieren ihr Leben für etwas, das sie für einen kurzen Moment zu etwas Besonderem macht. Warum machen die das? Und dann antwortet er, unsere Seelen sind für ein leidenschaftliches Leben geschaffen worden. Unser Leben ist für ein leidenschaftliches Leben geschaffen worden. Und findet die menschliche Leidenschaft, ihre Erfüllung nicht in Gott, sucht sie sich ein anderes Ziel, auch solche, die lebensgefährlich sind. Das hat mich nachdenklich gemacht. Menschen sind dazu geschaffen, leidenschaftlich zu leben. Und wenn wir das nicht bei Gott finden, diese Leidenschaft, wenn wir diese leidenschaftliche Liebe bei Gott nicht finden, dann werden wir sie uns anders suchen. Alex hat davon auch gesprochen, dass Menschen ihre Leidenschaft in Familie, in Beziehung, in Karriere, in Geld, in was weiß ich was hinein investieren. Das ist vielleicht nicht ganz so lebensgefährlich, aber am Ende doch auch. Also wenn das Oberste und Wichtigste im Leben ist. Also wo ist dein Herz, ist die Frage bei diesem Thema auch. Und diese Weisen aus dem Morgenland, das waren so leidenschaftliche Typen. Und ich möchte heute drei Punkte mit euch anschauen. Leidenschaftliche Anbetung erwächst aus einer erwartungsvollen Haltung. Das ist das Erste. Sie haben ein göttliches Zeichen hin erlebt, diesen Stern, und sind voller Erwartung losgegangen, um Gott zu begegnen. Der zweite Punkt, leidenschaftliche Anbetung erfasst dich. Das macht was mit dir. Und der dritte Punkt, leidenschaftliche Anbetung kostet dich etwas. Ihre Anbetung hat sie echt was gekostet. Zu dem ersten Punkt. Da heißt es in Matthäus 2, dass Jesus geboren wurde in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes. Und siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Diese Geschichte ist voll von Missverständnissen, auch in unserer heutigen Zeit. Meistens denkt man, da waren drei Könige. Das steht aber nicht im Text. Es steht davon, drei Gaben wird geredet, die es dort gab. Und wir denken häufig, dass es dann auch drei Könige waren. Das ist erst eine Legende aus dem 6. Jahrhundert. Dass sie auch noch Kaspar, Melchior und Balthasar hießen, steht überhaupt nicht da. Steht auch nicht in irgendeine Randglosse oder was ich was, sondern es ist einfach Legende. Also weder, dass sie Könige sind, steht dort, noch wird gesagt, wie viele Leute da sind. Dann heißt es, dass sie in ein Haus hineingekommen sind, also nicht mehr in einem Stall. Viele Ausleger gehen davon aus, dass also Jesus schon ein Kleinkind gewesen war und dass sie, dass Maria und Josef sich dort noch begegnet sind. Also in einer Auslegung habe ich gehört, Hirten und Weisen aus dem Morgenland gab es beide, aber nicht zusammen. Also auch da lohnt es sich nochmal genau hinzuschauen. Da heißt es aber in diesem Text dann, siehe Magier. Das kommt das dritte Mal im Matthäus-Evangelium vor. Vorher gab es zweimal siehe in der Begegnung von Josef mit dem Engel. Und wenn siehe im Griechischen dort steht, dann musst du richtig genau hingucken. Da passiert was Neues. Aufmerksamkeit. Hier kommen Magier. Das waren Astrologen. Die hatten ein anerkanntes, geheimes Wissen, das sie aus den Beobachtungen der Sterne hatten. Und es ist klar, sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Und wenn wir uns jetzt einmal wieder in die ersten jüdischen Zuhörer hineinversetzen, wenn die gehört haben, das waren Leute aus dem Morgenland, das waren Leute aus dem Osten, das sind die Leute aus dem Gebiet, wo wir in Gefangenschaft gewesen sind, in Babylon, das später von Persien erobert worden ist, das Gebiet, da kommen die her. Vielleicht kannten die unsere Geschichten, garantiert kannten die unsere Geschichten, weil wir sind bekannt gewesen in Babylon. Jeder jüdische Junge und jedes jüdische Mädchen kannte die Tora. Da gab es solche Erzählungen. Gab es zum Beispiel den Bericht von Balak und Bileam. Das Volk Israel war unterwegs gewesen aus der Gefangenschaft Israels, aus der Gefangenschaft Ägyptens. Und dann sollte das verflucht werden. Der König Balak hat Bileam beauftragt, das Volk Gottes zu verfluchen. Und Bileam kam auch aus diesem Land, aus dem Osten. Und Bileam kann es nicht verfluchen, weil Gott ihn nicht lässt. Und dann sagt er diese Prophetie. In 4. Mose 24, Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel heraufkommen. Also da diese alttestamentliche Prophetie, die in dem jüdischen Kontext klar war, da hat doch mal jemand gesprochen über diesen Stern, der kommen wird. In Babylon haben die garantiert die Geschichte von Daniel gekannt. Von diesem jungen Mann, der auch verschleppt worden war aus dem Volk Israel. Dieser Mann, der zu dem Zeitpunkt da war, als der König Nebukadnezar einen Traum hatte und keiner konnte diesen Traum deuten. Und alle Weisen sollten hingerichtet werden. Und einer hat dann gesagt, hey, ich kenne auch einen, diesen Daniel. Und Daniel hat den Traum gedeutet, hat danach vorausgesagt, was passieren wird. Daniel war einer von diesen Leuten, die in Babylon bekannt waren. Deswegen glaube ich, Nebukadnezar zum Beispiel hat nachher diesen Gott angebetet, den Gott Israels angebetet. Das heißt, da ist der Geist des Allerhöchsten, sagt er, ist auf Daniel oder in Daniel. Da war eine Hochachtung davor, vor dem, was aus dem Volk Gottes kam. Und die haben diese Ahnung gehabt. Und die haben diese starke Erwartung gehabt. Und dann, eines Tages, im Tierkreiszeichen der Fische, Jupiter und Saturn treffen sich in einer merkwürdigen Konstellation im Jahr 7 vor Christus. Jupiter ist der Stern des Weltenherrschers und Saturn ist der Stern der Juden. Die kommen in eine Konstellation hinein und sie sehen das und sagen, Moment mal, das haben wir doch irgendwo schon mal gehört. Das hat doch etwas zu tun mit den Juden. Die sind ja nicht einfach so losgezogen, tausende von Kilometern. Sondern die haben innerlich einen Anker gehabt in ihrer Tradition, in ihrem Wort Gottes letztlich. Sie haben also diese jahrhundertealte Prophezeiung wahrscheinlich erkannt und sind voller Erwartung losgezogen. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, welche Wege sie gegangen sind, sein Ausschnitt aus der Karte, wenn wir davon ausgehen, dass hier Babylon liegt, das sind da hier unten 300 Kilometer, so ein kleines Stück, die sind ungefähr 1200 Kilometer zu Fuß gegangen. Das ist so, als wenn wir in Oldenburg loslaufen und nach Rom spazieren. Das ist ganz schön weit. Ich war schon mal im Urlaub da, aber gelaufen bin ich nicht. Allein im Auto fährst du anderthalb Tage dahin. Mit ein paar Pausen so, mit Kindern, Pinkelpausen so. Was haben diese Menschen für eine Erwartung gehabt? Als die Karawane von Esra in babylonischer Gefangenschaft, in persischer Gefangenschaft, später unterwegs war, wieder zurück nach Jerusalem, da brauchten sie 3,5 Monate. Dann ist ein kompletter Jahresurlaub dahin. Was für eine Erwartung die hatten. Und warum das Ganze? Weil sie von diesen Geschichten wussten. Weil sie den Verheißungen geglaubt haben. Weil sie diese innere Erwartung hatten, wir werden Gott begegnen. Hier wird etwas passieren mit uns. Und sie konnten diese Aufgabe auch nicht delegieren. Sie sind selbst gekommen. Sie haben sich selbst auf diesen mühsamen Weg gemacht. Man hätte ja auch sagen können, wir schicken mal ein paar Boten voraus, um nachzuschauen, ob das wirklich so stimmt mit dieser Geschichte. Den DHL-Luftpost verschicken, dann kann man auch Gold, Weihrauch und Myrrhe mit hinkriegen. Kein Problem, die Geschenke sind ja nett. Sie haben sich selbst auf den Weg gemacht. Das ist eine Aufgabe, diese erwartungsvolle Haltung, die kannst du nicht delegieren. Das kannst du nicht an das Lobpreisteam, das kannst du nicht an die Ältesten, an deinen Hauskreisleiter, das kannst du nicht delegieren. Gott suchen muss schon persönlich passieren. Und wenn sie bereit waren, diesen Aufwand zu betreiben, um Gottes Gegenwart zu erleben, um ihn anzubeten, wieso kommen wir dann mit so einer geringen Erwartung vielleicht manchmal, wenn wir die Verheißung haben, wenn das Volk Gottes sich sonntags trifft, dass Gott in ihrer Mitte ist. Wenn wir Gott anbeten, dass Gott sich offenbart in unserer Gegenwart. Lass uns diese Erwartungen wieder hochhalten. Die sind tausende von Kilometern mit dieser Erwartung unterwegs gewesen. Wenn du sonntags morgens in den Gottesdienst kommst, komm mit Erwartung. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott verherrlichen, dann macht das einen Unterschied. Ich möchte noch einmal Rainer Harter zitieren, der da sagt, viele Menschen, auch Christen, führen ein Leben aus zweiter Hand. Sie hängen sich an leidenschaftliche Persönlichkeiten, um etwas von ihnen abzubekommen, was diese in sich tragen. Aber dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Sicher kann man von anderen etwas lernen und ist selbstverständlich lobenswert, darauf zu achten, wie erfahrene Leiter in bestimmten Situationen agieren oder reagieren und es sich zum Vorbild machen. Aber das, was die Leidenschaft zu dem macht, was sie sind, das, was sie an geistlicher Tiefe erreicht haben und das Feuer, das sie in sich tragen, lässt sich nicht kopieren. Diese Dinge entwickeln sich nur in der direkten Begegnung mit Gott. Und durch den Mut, dem zu folgen, was man bei ihm empfängt und erkennt. Und jetzt ein ganz zentraler Satz. Das Feuer der Leidenschaft für Jesus wird am Feuer der Gegenwart Gottes entzündet. Was für ein cooler Satz. Das Feuer der Leidenschaft für Jesus wird am Feuer der Gegenwart Gottes entzündet. Wenn wir kein eigenes Feuer in uns tragen, werden wir bestenfalls etwas von dem Licht reflektieren, welches von anderen in unserer Nähe auf uns fällt. Also, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns doch alle nicht aus zweiter Hand, sondern aus erster Hand in Gottes Gegenwart gehen und uns von ihm in Brand setzen lassen. Wenn das jeder tut, dann wird es ja ein heiliges Feuer. Zum zweiten Punkt. Anbetung darf man spüren. Da heißt es, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit einer sehr großen Freude in der Elberfelder. Das ist ein ganz heftiger Satz. Wörtlich heißt es dort, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit einer großen Freude heftig. Also da wird im Griechischen werden vier Worte benutzt, eins, zwei, drei, vier, vier Worte werden benutzt, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Man hätte auch sagen können, als sie den Stern sahen, freuten sie sich. Ein Wort reicht. Aber da steht im griechischen Text, sie freuten sich mit einer Freude, groß, heftig. Sie freuten sich mit einer Freude, mit einer großen Freude, heftig. Also da war etwas spürbar von diesen Leuten, bei diesen Menschen. Sie haben das gefunden, wonach sie sich gesehnt haben. Und dann fielen sie um, sie fielen auf die Knie, wortwörtlich quasi gefällt worden oder wie so ein Turm, der einstürzt, dafür benutzt man das Wort auch, sie fielen auf ihre Knie, beteten Gott an. Ihr Lieben, ich habe eine 2-jährige Tochter. Die ist wunderschön und ich liebe sie über alles, aber ich werde niemals vor ihr zusammenbrechen und sie anbeten. Das wäre ziemlich bizarr, oder? Aber in dieser Situation ist das so. Gehen wir mal davon aus, dass die Ausleger recht haben. Jesus ist vielleicht ein Jahr alt. Da kommen die weisen Intellektuellen aus dem Morgenland, brechen vor einem Kleinkind zusammen und beten es an. Was für eine Szene. Da brauchst du Augen des Herzens. Für einen Außenstehenden, der natürlich auch sagt, die tickt nicht richtig. Stell dir das mal vor, kommst du morgens in den Kindergarten und alle beten die kleinen Kinder an. Es geht nicht. Aber sie haben gewusst, Gott hat gesprochen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat uns mit einem Stern eine göttliche Erkenntnis gegeben und das hier passt zusammen. Merkst du was? Das, was wir nächste Woche feiern, das, was wir hier an der Wand hängen haben, das ist eine Verheißung, da kommt etwas zusammen, wo du merkst, in deinem Geist, da passiert etwas. Wenn Menschen hier reinkommen, dann denken die, das ist eine Gruppe von 100, von 200, 300 Freaks, die irgendwie nach vorne sich ausdrängen. Die sehen das nicht, dass Christus im Geist gegenwärtig ist, dass er auferstanden lebt, das ist das, was, und dass der Heilige Geist in unserem Herzen lebendig machen muss. Sonst ist das hier eine Gruppe von 250 Freaks. Und sagen sie, ja, seid nett zueinander und so und feiert auch was Komisches mit Brot und Wein und so, oder Saft. Verstehe ich nicht alles. Aber wenn die Augen des Herzens geöffnet werden, dann passiert etwas anderes, was ganz wichtig ist. Und das war diese orientalische Form der Anbetung. Man kniete sich nieder oder wirft sich der Länge lang auf den Boden und diese Bedeutung war, ich begebe mich in deine Hand. Das ist doch krass, wirklich, wenn man sich das vor Augen führt. Dieser Ausdruck vor einem Kleinkind, nur dann möglich, wenn deutlich ist, dieser Jesus von Nazareth, er ist der Weltbeherrscher, er ist der Pantokrator, derjenige, der diese ganze Welt beherrscht. Um der Ehre Gottes willen kannst du dich also vor ihm niederwerfen. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, tun das in dieser Gewissheit, dass eines Tages jeder Milliardär, jeder Professor, jeder Politiker seine Knie beugen wird vor diesem König. Das ist das, was wir glauben. Das ist eine Haltung, dass damals die Intellektuellen aus dem Morgenland da waren und die schon das getan haben, was Paulus im Philipperbrief ausdrückt. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel und auf Erden und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird etwas deutlich, was Anbetung ausdrückt. Das wird an vielen Stellen, in dem Psalmen zum Beispiel verdeutlicht auch, wie diese Anbetung aussehen kann. Im Psalm 47, Vers 2. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Das ist also Lobpreis, den man auch mit fröhlichem Schall, das darf man hören, das darf man auch sehen. Ja, schlagt froh in die Hände. Also wir machen hier morgens nicht einfach nur ein bisschen Frühgymnastik, sondern wir machen das vor Gott. Wir preisen Gott, wenn wir in die Hände klatschen. Und das steht hier in den Psalmen. Das ist 3000 Jahre alt und immer noch aktuell. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Jauchzen dem Fels unseres Heils. Psalm 95, Vers 6. Komm, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn, unseren Schöpfer. Anbetung erfasst dich ganz. Jürgen hat das deutlich gemacht. Alex hat es nochmal wiederholt. Das, was du in deinem Körper ausdrückst, wird deine Seele spüren und umgekehrt. Psalm 134, Vers 2. Für alle, die sich die Frage stellen, warum erheben wir die Hände im Gottesdienst? Einige. Erhebt eure Hände zum Heiligtum hin, heißt es dort. Und preist den Herrn. Wenn du so im Gottesdienst stehst, kannst du machen, aber Psalm 134, Vers 2 kannst du dann nicht erfüllen. Du kannst deine Hände nicht zum Herrn erheben. Das geht nicht. So. So geht das. Preist dem Herrn, erhebt eure Hände zum Herrn. Heiligtum hin. Und zum letzten Punkt. Anbetung darf uns auch etwas kosten. Die Anbetung Gottes bewirkt, dass ich das Kostbarste verschenke, was ich habe. Ihr Lieben, das war eine Reisegruppe, die waren viele, viele hundert Kilometer, wahrscheinlich sogar über 1000 Kilometer unterwegs. Die haben ihre Reisetruhen geöffnet. Wenn du in der damaligen Zeit unterwegs warst als Reisender, dann hast du ordentlich Vorrat dabei gehabt, weil du wusstest nicht genau, ob du nächste Woche wieder nach Hause kommst oder erst in einem Monat. Es kann ja schwierig werden unterwegs. Und sie haben vor diesem König ihre Truhen aufgemacht. Und ich stelle mir das so richtig so vor, wie die Bewacher dabei waren und sagten, ey Leute, ihr könnt doch jetzt nicht Gold, Silber und Myrrhe, das brauchen wir noch. Wir müssen noch Handel betreiben, vielleicht auch, keine Ahnung was, oder eine Herberge unterwegs bezahlen. Und wie die Weisen dann gesagt haben, nee, mach die Tür auf. Dieses Kind ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Den beten wir an. Mach die Truhen auf, gebt dem Kind alles. Und ich glaube, dass da deutlich wird, dass man Anbetung nicht von dieser gebenden Haltung trennen kann. Lobpreis und Anbetung ist eine Herzenssache. Und wenn du ein Problem mit dem Geben hast, damit meine ich sowohl Zeit als auch Finanzen, als auch Kräfte, die du hast, dann kann man das nicht von dir erzwingen. Und das finde ich auch in Kirche immer sehr problematisch, zu sagen, man muss einen bestimmten Geldbetrag geben und solche Sachen. Es geht nicht um einen Zwang. Diese Weisen aus dem Morgenland haben nicht aus einem Zwang herausgegeben. Sie hatten eine Begegnung mit Gott. Und dieser Gott hat in dem Moment ihr Herz verändert, glaube ich. Und darum geht es mir. Diese Männer haben ihre Kisten geöffnet, als sie Gott begegnet sind. Und sie haben gemerkt, Anbetung darf mich auch etwas kosten. Es gibt eine interessante Parallele im Alten Testament. David hatte furchtbar gesündigt gegen Gott. Und in 2. Samuel 24. Und da kam ein Prophet zu David und sprach zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Da ging David hinauf, wie Gad nach des Herrn Gebot gesagt hatte. Und als Arauna aufschaute, sah er den König mit seinem Großen zu ihm herüberkommen und fiel nieder vor dem König aus sein Angesicht zur Erde und sprach, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sprach, um von dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn ein Altar zu bauen, damit die Plage vom Volke weiche. Also Gott hatte eine Plage geschickt. Und hier geht es darum, wie das beendet werden kann. Aber Arauna sprach zu David, mein Herr, der König nehme und opfere, was ihm gefällt. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und auch die Dreschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Das alles gibt Arauna dem König. Und Arauna sprach zum König, der Herr, dein Gott, sei mir gnädig. Er sagt also, dieser Mensch, der... Es geht darum, ein Stück Land zu kaufen, wo ein Altar gebaut werden soll. Und David begegnet diesem Besitzer und er sagt, du David, du kannst alles haben. Du kriegst diesen Stück Acker und du kannst noch meine Rinder haben dafür. Und wir denken uns, ja super, cool, brauche nichts bezahlen. Also kostet mich noch nicht mal was, dann geht's aber weiter. Aber David sprach zu Arauna, nicht doch, sondern ich will es abkaufen für seinen Preis. Denn ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Los Silber. Und David baute dem Herrn ein Altar, opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig und die Plage wich von dem Volk Israels. David hat gewusst in seinem Herzen, wenn ich Gott Dank und Brandopfer bringen will, die mich nichts kosten, sind sie wertlos. Sie sind wertlos. Also zu Gott zu kommen, ihn anzubeten und nicht diese Haltung zu haben, Gott, alles, was ich habe, alles, was ich bin, 100% gehört dir. Absolut alles. Wenn ich oder du hier Geld in einen Klingelbeutel tun, ist es ein Symbol, oder wenn du monatlich Geld überweist, ist es ein Symbol dafür, dass du anerkennst, Gott gehört alles und ein Stück davon gebe ich Gott zurück als Dankbarkeit, weil ich diesem Gott begegnet bin. Wenn du deine Zeit opferst für Menschen, wo du denkst, da kriege ich nichts zurück, dann tust du das aus dieser Haltung heraus, dass du weißt, Gott, meine ganze Lebenszeit steht in deinen Händen. Und wenn du mir jetzt den Auftrag gibst, zu Schwester X oder zu Bruder Y zu gehen, dann werde ich das tun. Um deinetwillen. Liebe Gemeinde, ich will daraus keine Regel machen, aber ich persönlich verstehe das so. Wenn ich Gott begegnet bin, wenn ich verstanden habe, mit wem ich es zu tun habe, dass ich 100% ihm gehöre und er mich zu 100% erkauft hat, dann bedeutet Anbetung für mich, ich gebe mich ihm ganz hin, mit allem, was ich bin und habe. Das betrifft meine Zeit, das betrifft mein Geld, das betrifft meine Kraft. Alles zur Ehre des Namens Jesu. Weil am Ende des Tages kommt es darauf an, dass sein Name verherrlicht wird. Ich will zum Schluss kommen. Ich möchte das Lobpreis bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Ich möchte dich fragen, dass diese Botschaft für dich persönlich werden kann. Kommst du mit so einer Erwartung in die Anbetung, wenn du deine stille Zeit machst oder wenn du in den Gottesdienst kommst? Hier waren Männer unterwegs, die haben monatelang voller Erwartung sich auf den Weg gemacht. Die haben sich alles das kosten lassen. Darf deine Anbetung erkennbar werden, diese Freude, wenn du Gott begegnet bist? Sie freuten sich mit einer großen Freude heftig. Wie cool wäre das, oder? Wenn die Leute hier rauskamen und sagen, komische Leute da drin in der FCG, aber sie freuten sich mit einer großen Freude heftig. Das finde ich cool, wenn wir so in die kommende Woche gehen und wenn wir unsere Anbetung uns auch etwas kosten lassen, wenn Gott hier Sachen möglich macht durch das, was jeder Einzelne hier einbringt, was schon viel passiert. Ich bin mega dankbar für das, was hier schon passiert, aber was wird noch passieren? Lass uns aufstehen jetzt in eine Gebetszeit. Nach dem Gottesdienst, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, wird es hier vorne auch aus dem Seelsorgeteam und aus dem Gebetsteam Leute geben. Du kannst nach vorne hier kommen, da werden Leute stehen und für euch beten. Die haben noch kein Erkennungszeichen, aber das soll bald passieren, dass wir das auch sie sehen können. Also Leute, die sich hier auffällig verhalten hier vorne, die dürft ihr gerne, da dürft ihr hingehen und fragen, betest du für mich? Ja, also wir haben in der Gemeinde Seelsorger und Beter.